Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung hat vor ein paar Tagen herausgefunden und formuliert, dass jede achte Person, mindestens jede achte Person, anhaltend prekär beschäftigt ist und dauerhaft unter prekären Umständen lebt. Die Autoren sprechen dann relativ viel davon, dass es eine Zunahme gibt an Teilzeit, an Leiharbeit, dass es einen Abbau gibt an sozialen Sicherungssystemen und dass zunehmend Niedriglöhne, unsichere, häufig wechselnde Jobs die Realität sind. Die Folgen davon: Armut, beengte Wohnverhältnisse, Überschuldung. So, und das nehmen wir an dieser Stelle mal zum Anlass, um über etwas zu reden, wo vielleicht viele erstmal denken, ja, was ist das denn? Das ist doch, hat doch mit heute nichts mehr zu tun. Wir reden über eine Kritik der Klassengesellschaft. In der Zeitschrift Phase 2 haben vor einigen Monaten Charlotte Moos, Marco Bonavena und Johannes Hauer einen Artikel veröffentlicht über das Verhältnis kritischerer Menschen zur Klasse. Es ging da zum Beispiel um den Abschied der Linken vom Proletariat. Das hat André Gors mal diagnostiziert. Und Charlotte Moos, Marco Bonavena und Johannes Hauer, die schauen tatsächlich nach objektiven Gründen, die vielleicht auch in der Veränderung des Kapitalismus liegen könnte.
Seit den 80ern gehen auch in den meisten Ländern auch die Reallohnentwicklungen wieder zurück. Und klar gibt es irgendwie auch immer noch Schichten in der Arbeiterinnenklasse, die sozusagen ein bisschen höheres Einkommen haben. Trotzdem hat erstmal ein Großteil der Lohnabhängigen, also vor allem die untere Hälfte, kann man jetzt auf jeden Fall nicht als Mittelschicht bezeichnen. Und allgemein finden wir es wichtig, sozusagen Klassenverhältnisse nicht so zu denken im Schichtmodell. Also das kann man sich natürlich angucken und es gibt da Unterschiede zwischen mit Einkommen, Bildungsniveau, und das ist auch wichtig für die Frage von einem Bildungsprozess der Klasse. Aber das ändert ja nichts daran, dass alle Lohnabhängigen, die sozusagen ihre wahre Arbeitskraft verkaufen müssen, in ja eben diese Eigentumslosigkeit teilen. Also ich würde schon immer noch heute auch von dieser geteilten Erfahrung ausgehen, also dass man sozusagen, egal in welcher zum Beispiel Einkommensschicht man sich jetzt befindet, teilt man so eine Erfahrung der Proletarität in dem Sinne, dass man seine Arbeitskraft verkaufen muss und insofern immer auch bedroht ist davon. Also man kann immer seinen Job verlieren, was ja auch immer dann auch gerade in Krisenzeiten passiert. Oder jetzt zum Beispiel am Beispiel Siemens sieht man auch gut, also auch ausgebildete industrielle Facharbeiter können ihre Arbeit verlieren. Einfach weil das Kapital natürlich auch ausweicht, wieder neue Zweige sucht und oder auch pleite, also Unternehmen pleite gehen können, etc. Es gibt immer so eine Bedrohung, man hat immer ein Risiko, mit dem man leben muss, und gleichzeitig gibt es auch immer diese Erfahrung, dass man nicht über, also wenn man angestellt ist, dass man nicht über den Arbeitsprozess verfügt, also dass man nicht sozusagen autonom ist in der Zeit, in der man arbeitet. Also man ist in einer Hierarchie, jemand anderes bestimmt, was man zu tun hat. Man kann nicht über Pausenzeiten bestimmen, über die Arbeitsintensität. Man ist sozusagen nicht frei da in seinen Entscheidungen, was irgendwie als Erfahrung verarbeitet werden muss. Und das teilen erstmal viele Leute, unabhängig davon, ob sie jetzt qualifiziert sind oder nicht qualifiziert.
Ich denke, man könnte es vielleicht auch in eine Richtung versuchen zu reformulieren, dass man sagt, okay, diese frühe Arbeiterinnenbewegung stand noch in sozusagen der Durchsetzungsgeschichte überhaupt der kapitalistischen Gesellschaft im Sinne dessen, dass sie eben einerseits die Demokratie und eben ganz basale Rechte eben erstmal erkämpfen musste und dass sie andererseits auch ökonomisch eben in einer ziemlich prekären Situation war, innerhalb einer Umwelt, die geprägt war durch eben noch eben vorkapitalistische Überreste, die zu der Zeit aber stark waren. Also die Bauernschaft war noch stark, sozusagen das alte Regime war noch stark und die Arbeiterinnen haben sozusagen, oder insbesondere eben die Industriearbeiterinnen, haben eben gewissermaßen regelrecht einen eigenen Stand innerhalb dieser alten Gesellschaft gebildet, der sich durch vielfältige auch Umgangsformen dann eben abgesetzt hat von der restlichen Gesellschaft, sowohl dann gegenüber sozusagen, oder vor allem ganz zentral eben gegenüber der bürgerlichen Klasse, was dann halt vermittelt war über bestimmte Werte, Normen, Anschauungsweisen und so weiter. Aber eben fundiert war darin, dass die Arbeiterinnen eben in eigenen Vierteln wohnten, die Arbeitsbedingungen teilten und so weiter und so fort. Nach unserer Auffassung könnte man aber dann durchaus sagen, also mit dem Industrieproletariat oder dieser alten Arbeiterinnenbewegung verbunden war aber eben auch noch eine noch nicht vollständige Durchsetzung eben kapitalistischer Eigentums- und Produktionsverhältnisse. Und Proletarität zeichnet sich im Wesentlichen eben dadurch aus, durch die Eigentumslosigkeit und durch den letztlich Verlust sozusagen aller Grundlagen, aller Fundamente, auf die gebaut werden kann, was eben jetzt gerade auch in der Nachkriegskonjunktur dann die Auflösung des proletarischen Haushalts war und Reste von proletarischer Subsistenzproduktion und eben letztlich die vollkommene Abhängigkeit der Lohnabhängigen eben auch vom Markt und ja des Konsums vom Markt. Vor dem Hintergrund könnte man vielleicht erstmal sagen, das, was wir jetzt in den letzten ja rund 30, 40, 50 Jahren eben beobachten können, ist wirklich die Vollendung dieser Proletarisierungstendenz, also die Auflösung aller ständischen Momente, die eben der alten Arbeiterinnenklasse noch zukamen und die vollständige, restlose Integration dieser letztlich eigentumslosen Menschen in den kapitalistischen Markt, in den kapitalistischen Weltmarkt. Und damit einhergeht eben aber auch die Auflösung irgendwie einer kollektiven Identität, die eben die Leute auch positiv sozusagen zusammenschweißt über Formen von eben geteilten Sozialzusammenhängen.
Ja, Autoren eines Artikels aus der Zeitschrift Phase 2, die nicht nur Gründe des häufig diagnostizierten Abschieds der Linken vom Proletariat oder von den Arbeitenden oder von denen, die nichts anderes haben, als den permanenten Zwang, arbeiten gehen zu müssen, weil sie sonst nicht durchkommen. Und das sind ja irgendwie fast alle. Gleichzeitig gab es aber auch eine Kritik dieses diagnostizierten Abschieds. In den letzten Monaten wurde häufig ein Buch diskutiert, wenn es um Klassenpolitik ging. Didier Eribons Buch Rückkehr nach Helm, was durchaus für Diskussionen gesorgt hat über das, was man Klassenpolitik nennen könnte. In der Zeitschrift Analyse und Kritik wurde zum Beispiel mehrfach darüber debattiert. Einer, der sich an der Debatte auch beteiligt hat, ist Gabriel Kuhn.
Ich glaube schon, dass so der unmittelbare Auslöser für dieses Interesse an der, oder wiedergewonnene Interesse an der Klassenpolitik darin zu finden ist, dass man den Eindruck hat, dass viele Teile der Arbeiterklasse sich der politischen Rechten zuwenden. Und da gibt es durchaus so eine Art Panikreaktion, glaube ich, in Teilen der Linken, wo, weil ja doch irgendwo es immer noch so mitgeschwungen ist, als wären die Arbeiter und Arbeiterinnen ja das traditionelle Klientel linker Politik. So, das ist das eine. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht nur auf so eine defensive Reaktion zu reduzieren. Ich glaube, was sich schon dann natürlich gleichzeitig entwickelt hat in den letzten Jahren oder abgezeichnet hat in den letzten Jahren, ist ja eine Verschärfung der Klassengegensätze. Also Stichwort Neoliberalismus, Abbau des Wohlfahrtsstaates, Finanzkrise 2008 und die Folgen. Also es gibt mehr offensichtliche Armut, es gibt mehr Existenzängste, die Scheren zwischen Arm und Reich werden größer und dadurch wird auch diese Klassenfrage, denke ich, allgemein wieder dringlicher. Also ich glaube, es ist eine Kombination dieser zwei Aspekte.
Es scheint ein bisschen so, als würde gerade so eine Art Selbstverständigung darüber stattfinden, was das eigentlich ist, die Klasse und Klassenpolitik. Und das in Zeiten, wo überall in Europa man es zu tun hat mit erstarkenden rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen. Und diese Parteien sich immer wieder darstellen als die Vertreter des, wie sie sagen, einfachen Mannes. Gabriel Kuhn lebt selbst in Schweden, ist aber im deutschsprachigen Raum durchaus auch bekannt dafür, dass er sich zum Beispiel mit dem Anarchismus in letzter Zeit auseinandergesetzt hat.
Zu sorgen, dass also Klassengesellschaft verschwunden ist, was meines Erachtens dann manchmal ein bisschen eine verkürzte Interpretation bestimmter solcher Debatten war, beziehungsweise man hat da gewisse polemische Formulierungen vielleicht ein bisschen zu ernst genommen. Also das ist ja insofern, sage ich jetzt mal, Quatsch, als dass solange Kapitalismus existiert, existiert auch Klassengesellschaft. Ich glaube, die zwei wesentlichen Aspekte, die sich verschoben haben, so in den letzten Jahrzehnten, ist erstens, dass der industrielle Charakter outgesourced worden ist. Also es gibt ja noch, bevor Industrieproletariat, das auch die Waren produziert, die hier bei uns konsumiert werden. Nur trifft man halt diese Arbeiter und Arbeiterinnen nicht mehr in der Früh und am Abend im Bus, sondern die gibt es halt in das, was man früher als dritte Welt bezeichnet hat, heute der globale Süden. Also die sind halt in Asien und in Afrika im Wesentlichen. Zweitens hat es natürlich auch bei uns immer eine ganz klar gemäß meiner vorher also dargelegten Definition, aber ich glaube der meisten Definitionen von Klasse, hat es ja immer eine Arbeiterklasse auch in unserer Gesellschaft gegeben, die aber halt nicht diesem traditionellen Bild des männlichen Industriearbeiters notwendigerweise entspricht. Aber ich meine, es wird bei uns seit jeher geputzt, es werden seit jeher Leute gepflegt, es werden seit jeher Leute transportiert, es werden in zunehmendem Maße Sachen geliefert. Also das sind ja letztlich alles klassische Tätigkeiten von Arbeiter und Arbeiterinnen, die immer ausgeführt worden sind und dann noch wie vor ausgeführt werden. Eine aktualisierte Klassenpolitik oder Klassenanalyse nimmt natürlich auf diese Aspekte Hinsicht. Und dann kommt natürlich noch ein zweiter Aspekt dazu, der in deiner Frage, in deinem Kommentar so angedeutet worden ist. Also im Zuge auch so dieser Kritik des traditionellen Klassenverständnisses der Linken in den 90er Jahren, also gerade so im Bereich so postmoderner, poststrukturalistischer Ideenbildung, sind ja auch sehr wichtige Sachen passiert, nämlich, dass man darauf hingewiesen hat, dass es in dieser Arbeiterklasse auch starke Widersprüche und Konflikte gibt, also vor allen Dingen, was patriarchale Strukturen betrifft, was Rassismus betrifft und so weiter. Das hat zu einer sehr starken Differenzierung auch der Analyse des Klassenbegriffes geführt, beziehungsweise bedauerlicherweise manchmal dazu, dass der Klassenaspekt in der Analyse irgendwie hinten runtergefallen ist und man sich auf, sage ich jetzt mal, verkürzte Analysen sozialer Diskriminierung konzentriert hat, die in sich auch wertvoll waren, aber dadurch, dass sie einen gewissen Bezug zu ökonomischen Verhältnissen und Klassengesellschaften verloren hat, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, dass man heute eben plötzlich manchmal das Gefühl hat, oh, ein bestimmter wichtiger Teil so linker Politik traditionell ist verloren gegangen, nämlich das genaue Hinschauen auf Verteilungsfragen, Einkommensverhältnisse, kurz gesagt Klassenfragen.
Von Gabriel Kuhn zu einem Buch, was kürzlich erschienen ist bei Zu Klampen. Das heißt Verein freier Menschen, Idee und Realität kommunistischer Ökonomie. Uiuiui, erst geht es um Klasse, dann um Kommunismus. Hannes Giesler-Vollan denkt in diesem Buch über ganz ähnliche Aspekte nach, die wir eben hier schon behandelt haben. Und Hannes Giesler-Vollan gibt mal einen Einblick in seine Thesen.
Ja, genau. Dass es nicht mehr auf der Tagesordnung steht, das wollte ich verstehen. Normalerweise ziehen dann Linke heran, dass das Proletariat von der Revolution abgerückt ist oder dass der Weltimperialismus den Kommunismus nicht möglich gemacht hat. Und ich denke halt, dass die Gründe auch im Kommunismus selber zu suchen sind und wollte das genauer darstellen und untersuchen.
Es gibt auch tatsächlich fast so in den letzten Seiten des Buches das nochmal ganz schön zusammengefasst. Da sagst du, naja, es gibt natürlich Umstände, es gibt Personen, die zum Misslingen vor allem erstmal des Realsozialismus beigetragen haben. Dann führst du an Rückständigkeit Russlands, der Stalinismus, die Skrupellosigkeit des Stalinismus. Aber dann sagst du, das hast du eben gesagt auch schon, das liegt in der kommunistischen Idee selbst.
Ja, ich habe ja die kommunistische Idee und Realität der Ökonomie, wie diese gestaltet werden soll, untersucht. Habe mich also auch in diesem Feld aufgehalten, was ein sehr wichtiges Feld ist, weil ja der Kommunismus schon mit der Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft angetreten ist, dass in ihr zwar alles Mögliche schon verwirklicht ist, zum Beispiel Freiheiten, politische Freiheiten, dass aber die sozialen Ungleichheiten noch zu groß sind und dass diejenigen, die arbeiten, nicht den Reichtum der Gesellschaft in den Maßen mit konsumieren können, wie es ihnen zustände. Insofern war diese ökonomische Idee des Kommunismus eine zentrale Idee des Kommunismus und eine, die auch das Proletariat angesprochen hat. Das untersuche ich in meinem Buch und der Hauptpunkt ist dann der, dass ich feststelle, dass diese Ausuferung des Staates, diese Domination des Staates über die Gesellschaft, dass das mit der planwirtschaftlichen Idee des Kommunismus zusammenhängt, dass also die Idee, eine Ökonomie bewusst und konzertiert umzusetzen, dass die den Staat stärker auf die Tagesordnung ruft, dass der dafür Sorge tragen muss, dass dort alle halbwegs vernünftig zusammen produzieren. Der Staat ist dann also derjenige in der kommunistischen Gesellschaft, der versucht, die Rationalität der Produktion und Verteilung herzustellen und aufrechtzuerhalten. Und da denke ich, dass basisdemokratische Ansätze, rätedemokratische Ansätze, die ja genau diese Übermacht des Staates in Frage stellen, dass die dann wiederum diese Frage, wie denn die Wirtschaft und die Produktion bewusst und kooperativ organisiert werden kann, dass die darauf keine Antwort mehr geben. Also die gehen dann von einzelnen Fabriken oder Plenars aus, die dort alle für sich bestimmen. Aber der Kommunismus war ja schon mit der Idee angetreten, den wirtschaftlichen Zusammenhang vernünftig herzustellen und durchzugestalten. Und an diesem Widerspruch ist dann der Kommunismus befangen. Einerseits gibt es natürlich diese demokratischen Tendenzen im Kommunismus. Auf der anderen Seite gibt es halt die Idee, die Wirtschaft bewusst und kooperativ zu organisieren. Die Frage ist, wenn wirklich alles demokratisch, basisdemokratisch organisiert wird, wie dann die Wirtschaft insgesamt noch konzertiert vonstatten gehen kann. Zumal, das ist ja dann auch noch, wenn das Privateigentum an den Produktionsmitteln und der Warentausch abgeschafft sind.
Bleiben wir mal ganz kurz da stehen, auch bei der Voraussetzung oder der Idee deines Buches, weil man könnte natürlich einwenden, dieser Fokus, starke Fokus auf die Ökonomie, da klammert man auch Dinge aus für Konstellationen, die es zum Beispiel gab beim Realsozialismus, also sowas wie in der Sowjetunion gab es sofort eine Reaktion auf das, was 1917 probiert wurde, weil das, was vielleicht auch dazu führte, dass die Idee des Kommunismus zu einer totalitären Staatsherrschaft wurde, dass man vielleicht auch so ein paar unbewusste Dinge ausklammert. Warum dennoch der Fokus auf die Ökonomie im Buch?
Die Umstände sind ja Lebensumstände, die man nicht ausblenden kann. So eine Revolution und Durchführung und Umwälzung, die findet ja in vivo und nicht in vitro statt. Und die Konzentration hängt damit zusammen, dass ich denke, dass die Gründe, die zum Scheitern des Kommunismus geführt haben und in ihnen selbst liegen, dass das hauptsächlich welche sind, die mit der Ökonomie zusammenhängen.
Schauen wir mal genau ins Buch. Du hast es unterteilt mit dem ersten großen Punkt, die Idee des Kommunismus, dann kommt die Realität des Kommunismus und dann würde ich mal sagen, sowas wie heutige Fragmente oder eine Aktualität des Denkens. Beginnen wir bei der ersten Nummer, nämlich dem, was vor Marx unter die Idee des Kommunismus zusammengefasst wird. Du schaust dir da zum Beispiel die Idee des Frühsozialismus an, du schaust dir literarische Werke an und kommst da zum Befund, dass viele Dinge dort gut geheißen werden, die zum Beispiel Arbeitszwang bedeuten, die zum Beispiel Strafen bedeuten, für die, die ausscheren. Was hat dich da am meisten überrascht in der Lektüre oder in der Relektüre für das Buch?
Überrascht hat mich das Buch Utopia von Thomas Morus schon vor mehr als 20 Jahren, als ich als 15- oder 16-Jähriger im Zug auf dem Weg an die Ostsee das gelesen habe und gemerkt habe, das ist ja eine sehr totalitäre Gesellschaft, die der schildert und die Straßen sind horrend für Müßiggänger. Das hatte mich damals schon überrascht. Also ich habe damals schon mitbekommen, dass die sozialistischen Säulenheiligen der Vorzeit oft ganz schön rigide und unfreiheitlich gedacht haben. Und ich würde sogar behaupten, warum die so gedacht haben, also ein gewisses Mitgefühl, würde ich das mal nennen, das habe ich dann sogar erst wieder in den letzten 15 Jahren entwickelt, auch weil ich die historischen Umstände verstanden habe, in der Zeit, in der die gedacht haben. Also die haben ja wirklich gesehen, dass es Leute gibt im Vor- und Frühkapitalismus, die nicht arbeiten, also der Landadel zum Beispiel, oder wenig arbeiten, in großen Reichtümern schwelgen, währenddessen die, die ihre Ländereien bearbeiten, leiden müssen. Und dann haben die dieses Thema soziale Gerechtigkeit in ihren Büchern oder Programmen durchgestaltet und haben halt versucht, dort eine gerechte Verteilung zu begründen, wo dann die Leute, die nicht arbeiten wollen, die entsprechenden Konsequenzen zu tragen haben. Aber natürlich muss das gerade in der Gesellschaft, in der modernen Industriegesellschaft, muss das dann wieder zurückgenommen werden, dieser rigide Gedanke. Es ginge dann darum, wie Marx es dann so schön sagt oder übernimmt von anderen, die das schon gesagt haben, dass in einer höheren Phase des Kommunismus dann auf alle Fälle die Menschen nach ihren Bedürfnissen leben sollen und dürfen, ihren Fähigkeiten entsprechend arbeiten sollen. Also dass die Verteilung, was den Leuten zusteht, nicht davon abhängt, wie viel sie in ihrem Arbeitsleben zustande bringen, sondern dass dann ihre Bedürfnisse ausschlaggebend sind. Gleichwohl, das führt dann wieder zu einem anderen Problem, das ich da behandle. Gleichwohl, wenn man diese höhere Phase nimmt und dieses Prinzip nimmt, was ich gerade zitiert habe, da fragt sich natürlich, was mit bestimmten Arbeiten, also Arbeiten, die anstehen, die unangenehm sind, wie die dann verteilt werden, wenn die Leute keinen Zwang haben, wie ihn die Frühsozialisten noch gedacht haben, dass nur so viel den Leuten zusteht, wie viel sie auch an Arbeitsleistung der Gesellschaft gegeben haben.
Hannes Giesler-Vollan im Gespräch über und vor allem auch aus Anlass seines Buches Verein freier Menschen, Idee und Realität kommunistischer Ökonomie ist erschienen bei Zu Klampen und beschäftigt sich ganz stark mit der Frage nach der Ökonomie, also nach der Wirtschaft. Und Hannes Giesler-Vollan kommt hier und da zu Urteilen, die vielleicht ein bisschen irritieren können für diejenigen, die immer ganz selbstsicher voranschreiten, so wie das ER 80 im folgenden Lied schon mal verarbeitet haben.
Du redest von der Großpolitik, von den Aufstandsplänen und Zählen, von Theorien und Spontanaktionen. Ich halt.